Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Er hat sich jahrzehntelang mit Russland, der Sowjetunion, dem Stalinismus, aber auch Osteuropa insgesamt beschäftigt. Und er wird in diesem Jahr Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels, der Historiker Karl Schlögl, der gerade in den letzten Jahren öffentlich sehr präsent war, weil er sich leidenschaftlich für die Ukraine eingesetzt hat.
Der Krieg wirft ein ganz neues Licht und man muss noch einmal neu einsteigen. Und seither habe ich mich tatsächlich neu und gründlich auf eine neue Weise mit der ukrainischen Geschichte beschäftigt. Ich glaube aber auch, dass eine neue Beschäftigung mit der russischen Geschichte ansteht. Und deswegen ist es eigentlich notwendig, auch eine, wie soll man sagen, ein Update der Russlandstudien vorzunehmen.
Karl Schlögl und hier bei Fazit gleich ein Gespräch mit der russischen Friedensnobelpreisträgerin Irina Scherbakowa über das Werk des inzwischen 77-jährigen Historikers. Wir sprechen auch über die Architektur in der Ukraine. Vor kurzem ist ein Architekturführer Charkiw erschienen. Ist das ein Führer über das, was mal war und nicht mehr ist? Und was kommen wird, ein Zentrum für visuelle Medien, das unsere Kompetenz im Umgang mit Bildern im Internet stärken soll, angesiedelt in den Hamburger Deichtorhallen. Und wir setzen unsere Sommerserie zu Klima und Kultur fort. Heute geht es um Gletscherforschung. Der Friedenspreis des deutschen Buchhandels ist eine der wichtigsten Auszeichnungen in der deutschsprachigen Buchbranche und geehrt wurden in der 75-jährigen Geschichte stets wichtige Vordenker. Albert Schweitzer, Ernst Bloch, Václav Havel, Jürgen Habermas. Letztes Jahr bekam ihn die Historikerin Anne Applebaum und in diesem Herbst wird Karl Schlögl den Preis bei der Frankfurter Buchmesse bekommen. Karl Schlögl, der Historiker, der sich schon seit Jahrzehnten mit Osteuropa beschäftigt, vor allem auch mit der Kulturgeschichte osteuropäischer Städte und der sich seit Beginn der russischen Invasion der Ukraine mit voller Leidenschaft für die Unterstützung der Ukraine eingesetzt hat. Am Telefon begrüße ich jetzt die Historikerin und Friedensnobelpreisträgerin Irina Scherbakowa. Guten Abend.
Guten Abend.
Freuen Sie sich, Frau Scherbakowa, über die Preisvergabe an den Historikerkollegen Karl Schlögl?
Also nicht nur ich, natürlich, ich habe mich riesig gefreut, ehrlich gesagt. Also ich fand das absolut eine ganz tolle Entscheidung. Aber alle Kollegen und die nicht nur außerhalb Russlands sind, sondern auch in Russland. Wissen Sie, also das ist eine interessante Geschichte, denn meistens ist es ein bisschen schwierig für einen Menschen, der in Russland lebte und so und einen noch dazu russischen Historikern Bücher zu lesen über Russland, die von außen geschrieben worden sind. Aber mit Karl Schlögl war das eine ganz andere Geschichte, abgesehen davon, dass er wirklich, wenn man Menschen nennen würde, also die wirklich Brückenbauer waren, dann war er der, weil er schrieb so empathievoll, so verständnisvoll auch über ganz, ganz schwierige Themen, also wie über Terror vom 37, seit dieses Buch wurde ins Russische übersetzt, über das russische Berlin. Und das waren Bücher, die von vielen Menschen gelesen waren, also mit großem Verständnis auch. Und für Memorial war er immer seit Jahren unser Freund, Kollege, der uns besucht hat, auch in schwierigen Zeiten, Reden gehalten hat, über Memorial Texte geschrieben hat. Also das ist deshalb, ist es eine reine Freude heute.
Welche Perspektiven hat er Ihnen denn, weil Sie es gerade so auch hervorgehoben haben, auf Ihr Land, auf Ihr Heimatland eröffnet oder auch, wir müssen vielleicht auch besser sagen, das ging ja auch über Russland hinaus, also auf eine Region, die für Sie natürlich näher dran war als für ihn?
Also wir hatten ja mit ihm ein langes Gespräch gehabt nach 2014 und das wurde sogar verlegt von der Körperstiftung und das hieß Russland Reflex, Einsichten in eine Beziehungskrise. Und weil wir zu derselben Generation gehören und so. Und das war für mich ein ganz wichtiger Dialogpartner, weil er absolut ein Verständnis dafür hatte, einerseits, in welcher schwieriger Situation wir sind, also kulturell, politisch und so, und andererseits, also völlig auf der Seite von Ukraine war. diese Aggression ganz deutlich sah, also wie wir zum Beispiel oder wie ich in Memorial, was ich über sehr viele Menschen in Deutschland und nicht nur in Deutschland, im Westen nicht so sagen kann. Also der hat sofort also die Vorstellung davon bekommen, weil ich glaube, weil er russische Geschichte so gut kannte, wohin die Reise geht jetzt. Aber wenn ich noch einen Satz sagen darf, also das Faszinierende für mich an Karl Schlögl ist, dass er sich für ganz verschiedene Themen begeistern kann. Und ich kann mich erinnern, wir waren zusammen mal in Jekaterinburg bei einer Ausstellung der sowjetischen Alltags und dort gab es eine Ausstellung für Parfümflaschen, sowjetische Parfümflaschen. Und es entstand und der arbeitete gerade an dem Buch über sowjetische Düfte sozusagen. Und mich faszinierte das, also mit welchem Interesse auch diese Alltagsgeschichte, weil das ist auch ein Schlüssel in die Kultur. Und es gelingt wirklich wenigen, also diesen also Blick für die kleinen Dinge auch, würde ich sagen, auch zu haben. Und dass er zum Beispiel in den letzten Jahren, jetzt praktisch ja fast, also 2 Jahren, gerade liegt sein Buch, sein Amerika-Buch, Amerika-Matrix vor mir auf meinem Arbeitstisch, dass er ein ganz großes Werk, dass er nach, um Amerika zu verstehen, nach seiner amerikanischen Reise. Also diese, würde ich sagen, Breitheit, also Begeisterung für die neuen Themen, das schätze ich an ihm sehr. Ja. Und eine Empathie, was eigentlich für Historiker keine selbstverständliche Sache ist. Das, glaube ich, macht ihn für Leser auch in Deutschland so attraktiv.
Er hat ja auch gesagt, dass er im Prinzip sein Lebenswerk umschreiben muss mit diesem Angriff Russlands auf die Ukraine oder dass man auch die russische Geschichte einer Revision unterziehen muss. Teilen Sie diese Meinung?
Es geht uns übrigens fast allen so. Ja? Und indem er schreibt oder sagt, mea culpa. Ich habe das mehrmals vom Karl Schlögl gehört. Also das heißt also irgendwie das, was wir mehr oder weniger alle empfinden. Wie konnte man sozusagen diese Katastrophe, die dann vielleicht schon früher sichtbar war, was konnte man dagegen tun? Also es geht, und er hat wirklich jahrelang sich mit der russischen Kultur und russischen Geschichte beschäftigt, wie wir auch in Memorial. Und das ist immer die Frage, und das steht natürlich für uns alle die Frage, also wo waren erstens diese roten Linien, waren wir also vorbereitet für diese Katastrophe, wann? Und so. Und wir waren, und ich muss sagen, er ist sehr selbstkritisch mit sich in dieser Situation und sagt nicht, also wie manche Menschen sagen, vor allem übrigens oft diejenigen, die ganz anders sich benommen haben und jetzt dann sehr laut schreien, die haben dann schon alles längst gewusst und so. Das ist die übliche Geschichte. Nein. Also Karl Schlögl, und das schätze ich auch so an ihm, ist absolut ehrlich mit sich selbst und also mit dieser auch Selbstkritik.
Welches Buch empfehlen Sie von ihm heute, an dem Tag, wo wir wissen, dass er den Preis bekommt?
Ja, es gibt wirklich sehr viele Bücher von Karl Schlögl, die ich wirklich liebe. Ich glaube, ein ganz wichtiges Buch ist nach wie vor noch vom Jahr 2015, um zu verstehen, also was eigentlich in der Ukraine passiert ist. Das heißt, glaube ich, ukrainische Lektionen. Ich liebe, wie gesagt, sehr, also Duft der Imperium, Chanel Nummer 5 und Rotes Moskau. verzeihen Sie mir das. Und natürlich, also es ist für mich, muss ich sagen, in den letzten Jahren nach der Emigration ist sein Buch Das russische Berlin. Ist für mich auch wichtig. Und Terror und Traum Moskau 1937, es ist momentan wieder sehr aktuell.
Frau Scherbakova, viele Buchempfehlungen, wahrscheinlich noch nicht genug. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Ein Bild, eine Fotografie oder einen Filmschnipsel auf seine Echtheit oder Originalität zu prüfen, gerade als Laie, Konsumentin in den sozialen Medien, das wird immer schwieriger. Bei den Tiervideos auf Instagram mag das unbedeutend sein. Beim Papst im weißen Daunenmantel ging es viral. Aber ja, wenn es um Fake-Fotos zum Beispiel aus Kriegs- und Krisengebieten geht, dann wird es wirklich problematisch. Da ist dann eine Medienkompetenz gefragt. Und um die zu fördern, explizit auf der Bildebene, soll in Hamburg ein Zentrum für visuelle Medien entstehen. geplant von der Zeitstiftung Bucerius zusammen mit den Deichtorhallen. Und mit deren Fotokuratorin Nadine Henrich konnte ich vor der Sendung sprechen. Hallo Frau Henrich.
Guten Tag.
Sie werden die Leitung dieses Zentrums übernehmen. Was genau hat man sich denn da vorzustellen? Einen kleinen Raum für Schulklassen irgendwo in den Deichtorhallen?
Nein, der Raum erwartet alle unsere Besucherinnen direkt neben dem Eingangsfoyer des sanierten Hauses der Fotografie. Und Sie können sich den Ort im Prinzip wie ein Lab vorstellen, an dem ich zu jeder Tageszeit hineingehen kann, mit Menschen Fragen am Bild diskutieren kann, kostenlose Bildungsprogramme besuchen kann, Ausstellungen, Literatur besuchen kann. Also zu jeder Tageszeit ist dort was Spannendes, was Sie einlädt, über Bilder und Gesellschaft nachzudenken.
Ein Lab, sagen Sie, also kein Ort, an dem Fotokunst, Foto, Fake-Fotokunst präsentiert wird, sondern schon ein Ort der Aufklärung.
Genau, also wir haben einen Ort dann im Haus, an dem wir zusammen mit Künstlerinnen, zusammen mit Bildwissenschaftlerinnen und Journalistinnen, also auch der bildproduzierenden Szene aus Hamburg, im Prinzip eine Einladung geben für die interessierte Öffentlichkeit, Bilder genau in den Blick zu nehmen, diese zu kontextualisieren, diese zu analysieren, aber auch darüber nachzudenken, was sich hinter diesen Bildern verbirgt. Weil die Fragen, die Sie am Anfang angesprochen haben, ist das Bild echt, in Anführungszeichen, haben wir es mit einem generierten KI-Bild zu tun oder einer Fotografie oder einer bearbeiteten Fotografie, ist in erster Linie natürlich eine spannende Frage, die uns alle im Alltag beschäftigt. Doch gleichzeitig ist heute auch genauso wichtig, warum sehe ich dieses Bild in diesem Moment auf der sozialen Plattform, auf der ich mich bewege. Und heute haben wir es leider jetzt sozusagen mit einer Phase zu tun, in der sehr stark durch Algorithmen und ökonomische Interessen Sichtbarkeit online moderiert wird. Und dadurch gibt es eine starke Polarisierung und auch eine Dynamik, die eben ausschließlich auf Basis von aufmerksamkeitsgenerierenden Inhalten auswählt, welche Bildwelten wir alltäglich konsumieren. Und diese Bildwelten verändern die Art und Weise, wie wir uns selbst wahrnehmen, aber auch unser gesellschaftliches Miteinander. Und dadurch haben digitale Bildkulturen, wie sie uns am Haus der Fotografie beschäftigen, eine starke Rolle in unserer Gesellschaft und spielen auch eine Rolle in unserer Demokratie. Und das ist wirklich eine neue Ära, in der wir uns da leider gerade bewegen, die ja auch mit dem sozusagen Vibe-Shift des Silicon Valley gerade ein ganz neues Kapitel auch aufschlägt.
Kann man denn Fakes überhaupt noch erkennen, wenn man die nötige Kompetenz hat? Oder sind wir dem nicht am Ende ein Stück weit auch ausgeliefert und es bleibt nur die Skepsis gegenüber jedem Bildmaterial?
Ja, also nicht umsonst hat ein aktueller bildwissenschaftlicher Band den Titel Bilder unter Verdacht. Und das ist auf jeden Fall das Motto der Gegenwart. Aber ich kann Sie auch in gewisser Hinsicht beruhigen. Das hat die gesamte Fotografiegeschichte begleitet. Also Bildern war eigentlich nie zu trauen. Es gab immer Formen der Bearbeitung, der Manipulation, der ihrem Kontext entrückten Neudeutung von Bildern, die eigentlich nicht ihrem Ursprung entsprang. Aber was uns sozusagen beschäftigt, ist eben nicht nur die Authentifizierung von Bildern und das Handwerk dafür, sondern den Blick zu schärfen dafür, dass ich Bilder rezipiere und teile und damit Gesellschaft verändere. Also ein Bewusstsein zu entwickeln, dass vernetzte Bildkulturen heute Teil unserer demokratischen Gesellschaft sind, sie unsere Selbstwahrnehmung prägen, das Miteinander mit anderen und Gesellschaft verändern. Das heißt auch sozusagen der Art und Weise, wie ich Bilder online verbreite und auch diese kommentiere oder damit umgehe, ist eben nicht nur sozusagen ein Unterhaltungsbetrieb in meiner Freizeit, sondern auch was, wo Gesellschaft verhandelt wird, wo unsere Werte verhandelt werden und auch unsere Zukunft ausgelotet wird.
Dennoch, auch wenn Sie sagen, es gab in der Geschichte der Fotografie auch immer die Geschichte der Falschdarstellung, der Fälschung, des Fakes, erleben wir doch gerade ein ganz anderes Ausmaß an Manipulation am Bild. Was geht uns denn flöten, wenn wir uns auf Fotografie als Quelle nicht mehr verlassen können?
Also die Definition von neuen Standards und auch Regelwerken im Journalismus ist natürlich eine der Kernfragen. ist auch der Grund, warum wir natürlich mit der Zeitstiftung Bucerius einen Idealpartner für das Projekt gewonnen haben und gemeinsam auch mit eben der Journalismus- und Verlagsbranche in Hamburg über diese neuen Standards diskutieren werden. Es ist aber de facto so, dass sozusagen für die breite Gesellschaft, und dieses Zentrum wird sich an die breite Gesellschaft richten, es sozusagen im Alltag nicht leistbar ist, beim Blick auf soziale Medien sofort zu entschlüsseln, ob das Bild echt ist oder nicht. Das
also davon können wir uns wirklich verabschieden. Ja?
Ja, und genau aufgrund dieser Einsicht ist es eben nötig, solche Orte zu schaffen, an denen man eben ja Methodiken entwickelt und gemeinsam sich auch die Zeit nimmt. Das geht ja schon damit los, dass wir im Alltag gar nicht die Möglichkeit haben, oft zu Bildern zurückzukehren. Klar kann ich einen Screenshot machen, aber es ist ja oft so, dass das gleiche Bild online in 20 Kontexten zirkuliert, in unterschiedlichen Momenten und ganz unterschiedliche Nachrichten verbreitet. Und wir sehen da auch bei uns die Aufgabe, Bilder zu archivieren, sich die Zeit zu nehmen, genau hinzugucken und gemeinsam mit Expertinnen Bilder einzuordnen. Und genau das werden wir an diesem Zentrum anbieten.
Das heißt, Sie werden Menschen nicht dazu bewegen können, in diesem Lab zu lernen, wie man auf Echtheit prüft, sondern es geht
das
eher...
Das auch?
Aha, können Sie uns vielleicht noch mal kurz erklären, wie das geht?
Genau, also es gibt eben Online-Tools, die tatsächlich auch wieder teilweise mit KI zur Hilfenahme sozusagen Bilder identifizieren. Das ist mittlerweile heute primär ein technischer Prozess. Aber natürlich auch gibt es auch unter anderem Künstlerkollektive, die sich genau diesen Prozessen verschreiben. Aber das ist eben nichts, was man sozusagen in einer halben Stunde einfach identifiziert, sondern es geht primär darum, genau hinzuschauen, wer hat dieses Bild verbreitet? Was sind sozusagen die Metadaten, die in diesem Bild eingeschrieben sind? Und welche Interessen bedient dieses Bild? Und aus diesen sozusagen, ja, eigentlich einem Repertoire kritischer Fragen, sich dem Bild anzunehmen. Aber ich glaube, wenn Sie sozusagen darauf hinaus wollen, dass man dort schnelle Antworten bekommt und dann das nächste Mal in der U-Bahn Sicherheit hat, muss ich Sie enttäuschen. So leicht wird es nicht zu lösen sein.
Nadine Henrich, Kuratorin für Fotografie an den Deichtorhallen und künftig Leiterin eines Zentrums für visuelle Medien in Hamburg, das dann 2028 eröffnet werden soll. Vielen Dank, Frau Henrich.
Vielen Dank für Ihr Interesse.
Kultur und Klima. Über das Umdenken in Architektur, Theater, Kunst und Gesellschaft.
Gestern ist sie gestartet, unsere Sommerserie bei Fazit über Klima und Kunst. Denn es ist ja häufig so, dass die Kunst dorthin schaut, wo es weh tut. Und das trifft auf den Klimawandel ja unbedingt zu. Heute geht es um den Sound des schmelzenden Gletschers. Den erforschen nicht nur Glaziologen, sondern auch Künstler. Diese Überschneidung oder auch Koproduktion hat eine lange Tradition, wie Sven Kästner berichtet.
So hört es sich an, wenn ein Gebirgsgletscher taut.
Wir wollten den Klimawandel hörbar machen und nicht in entfernten Gebieten, sondern eigentlich direkt vor der Haustür. Und auch nicht als abstrakte Daten, sondern ganz körperlich und sinnlich. Also so wie man wirklich mit einem Stethoskop einen kranken Körper abhört, wollten wir den Gletscher abhören. Und das Faszinierende an dem Gletscher ist, dass man wirklich hört, was im Hier und Jetzt passiert.
Das ist Ludwig Berger, Klangkünstler aus dem Elsass. Gemeinsam mit Studierenden und Dozenten der ETH Zürich hat er Geräusche des Schweizer Mortaratsch-Gletschers zu einer Soundcollage verarbeitet. Insgesamt 6-mal war die Truppe an der Eiszunge, hat dort Spezialmikrofone festfrieren lassen oder in Pfützen gehalten. Berger sieht sich auch in der Tradition von Glaziologen, also von Gletscherforschenden.
Es gibt tatsächlich so Bilder aus, ich weiß nicht, so um 1900 rum, wo wirklich Glaziologen mit so langen Abhörgeräten versucht haben, in den Gletscher reinzuhorchen. Heutzutage gibt es Glaziologen, die auch Unterwassermikrofone nutzen, um zum Beispiel das Schmelzen von Meeresgletschern festzustellen. Also so anhand der Frequenz und der Lautstärke dieser Klänge kann man dann feststellen, wie stark und auf welche Art der Gletscher schmilzt.
Am Gletscher verschmelzen Kunst und Wissenschaft. Nicht nur bei Ludwig Berger. 2021 ließ sich die britische Künstlerin Emma Critchley von den Eismassen zu einer Videoinstallation für die Biennale in Venedig inspirieren. Mit Musik des Oscar-prämierten Filmkomponisten Nicolas Becker. Die Schweizer Kunststiftung Pro Helvetia hat sogar Stipendien für die Zusammenarbeit mit Gletscherforschenden ausgeschrieben. Kultur- und Medienwissenschaftler Dominik Schrey untersucht diese Beziehungen zurzeit.
Meine Ausgangsthese wäre, dass den Gletschern in der heutigen Diskussion eine dreifache Rolle zukommt, nämlich dass sie einerseits Symbole des Klimawandels sind, Indikatoren oder Sensoren des Klimawandels und auch Archive der Klimageschichte, also dass in dem Eis sozusagen Informationen enthalten sind darüber, wie sich das Klima über sehr, sehr lange Zeiträume hinweg verändert hat.
Schrey lehrt an der Universität Passau. Derzeit ist er Fellow der Kunstuniversität Linz in Wien. Die Kooperation von Gletscherforschung und Kunst hat eine lange Tradition.
Der Beginn dieses bis heute anhaltenden globalen Gletscherrückgangs oder Gletscherschwundes um 1850 fällt zeitlich zusammen mit dem Zeitpunkt der ersten Fotografien von Gletschern, fällt zeitlich auch zusammen mit dem Beginn der wissenschaftlichen, ja, mehr oder weniger systematischen Beobachtung von Gletschern.
Schon um 1820 zeichnete der Schweizer Landschaftsmaler Samuel Biermann fotografisch genaue Gletscherbilder, für die sich auch Wissenschaftler interessierten. Als die Fotografie noch in den Kinderschuhen steckte, schleppten erste Künstler ihre schweren Apparate in die eisigen Höhen. Längst können wir Gletscherfotos zuhauf mit einem Klick im Internet aufrufen. Aber noch immer faszinieren sie. Dominik Schrey ist der Meinung, dass vor allem die Bilder unser heutiges Verständnis vom Klimawandel geprägt haben.
Weil natürlich Bilder und vor allem solche Vorher-Nachher-Vergleiche und Reihenbilder sehr viel weniger abstrakt sind als Kurvendiagramme, als ja, komplexe Klimamodelle und uns eben auf diese Weise helfen, etwas überhaupt erst sinnlich erfahrbar zu machen, was unserer Wahrnehmung sonst eigentlich entzogen ist.
Die Forschenden rekonstruieren aus den alten Eisschichten in der Tiefe von Gletschern das Klima früherer Jahrhunderte. Die Daten können sie mit denen von heute vergleichen. Auch darauf basiert die Erkenntnis, dass der derzeitige Klimawandel menschengemacht ist. Aber das Klimaarchiv in der Tiefe ist bedroht. Die Erderwärmung lässt das einst als ewig geltende Eis tauen. Margit Schwikowski vom Schweizer Paul-Scherrer-Institut hat im vergangenen Jahr bei Bohrungen am Grand Combin in den Walliser Alpen erlebt, dass die sogenannten Signaturen, also die Spuren in der Tiefe, bereits verwischt sind. In nur 2 Wochen des heißen Sommers 2019 haben die Alpen 800 Millionen Tonnen Eis verloren. Das haben Glaziologen errechnet. Prognosen zufolge soll bis Ende dieses Jahrhunderts die Mehrheit der Alpengletscher verschwunden sein. Dann werden die Sounds von Klangkünstler Ludwig Berger neben ihrem künstlerischen auch einen dokumentarischen Wert haben.
Letztendlich geht es auch darum, ja, so eine Art Klangarchiv für die Zukunft zu machen, weil diese Klänge werden einfach in, ja, vielleicht 150 Jahren verschwunden sein.
Sven Kästner über die Erforschung von Gletschern in der Kunst und in der Wissenschaft. Morgen in unserer Fazitreihe zu Klima und Kultur hören Sie dann ein Gespräch mit der Philosophin Eva von Redeker.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
4 Männer aus Norddeutschland sind für den Diebstahl des Goldschatzes aus dem Kelten-Römer-Museum in Manching im Jahr 2022 verurteilt worden. Die Männer müssen zwischen 4 Jahre und 9 Monate bis zu 11 Jahre in Haft. Das Landgericht Ingolstadt war von der Schuld der Angeklagten überzeugt. Sie hatten zu allen Vorwürfen geschwiegen. Ihre Verteidiger hatten Freisprüche verlangt. Mit mehr als 480 Münzen handelt es sich um den größten keltischen Goldfund des 20. Jahrhunderts. Etwa 2100 Jahre ist der Schatz alt. Er besteht aus 3,7 Kilogramm Gold und hat einen Wert von 1,5 Millionen Euro. Der größte Teil ist bis heute nicht wieder aufgetaucht. Der Bund hat ein Ölgemälde des österreichischen Künstlers Ferdinand Georg Waldmüller an die Nachfahren der jüdischen Unternehmerin Grete Klein zurückgegeben. Das Bild »Hansels erste Ausfahrt, heimkehrende Kinder« gilt als NS-Raubkunst, sagte Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Grete Klein hatte nach dem sogenannten Anschluss Österreichs 1938 unter Zwang ihre Babyschuhfabrik in Wien verkaufen müssen. Als den Kleins im Jahr darauf die Flucht nach Palästina gelang, verleibte sich der NS-Staat ihr zurückgelassenes Vermögen ein, darunter ihre Villa mit verschiedenen Kunstschätzen. Das Waldmüller-Bild aus dem 18. Jahrhundert soll nach Erkenntnissen von Provenienzforschern für Adolf Hitlers Sonderauftrag Linz vorgesehen gewesen sein, ein NS-Museumsprojekt. Mit Hilfe der antisemitischen Verfolgungspolitik wurden dafür Kunstwerke zusammengetragen. Nach Kriegsende stellten US-Streitkräfte das Gemälde sicher. Später ging es dann in den Kunstbestand des Bundes über. Der Verdacht, dass der Brand in Deutschlands größter Holzkirche in Clausthal-Zellerfeld vorsätzlich gelegt wurde, hat sich bestätigt. Das teilte die Staatsanwaltschaft Braunschweig mit. Das Gebäude aus dem 17. Jahrhundert gilt als Kulturdenkmal von nationaler Bedeutung und zählt zu den wichtigsten Denkmälern des norddeutschen Barock. Es gibt nur noch wenige erhaltene Kirchen dieser Art. Bei dem Feuer in der Nacht zum 20. Juli wurden Fassade und Dachstuhl beschädigt. Die Marktkirche zum Heiligen Geist hat mehr als 2000 Sitzplätze. Allein für den Turm wurden 56 Tonnen Holz verbaut. Die Krimi-Autorin Doris Gerke ist tot. Die Erfinderin der ZDF-Ermittlerin Bella Block starb am vergangenen Freitag im Alter von 88 Jahren in Hamburg. Das teilte der Argument Verlag unter Berufung auf die Familie mit. Gerke fing spät mit dem Schreiben an. Sie war über 40, als ihr erster Roman erschien. Weinschröter, du musst hängen, war 1988 ein Riesenerfolg. Er wurde später mit Hannelore Hoger als Bella Block für das Fernsehen verfilmt. Neben Krimis gehören auch Kinder- und Jugendbücher sowie Lyrik zum Werk der in Greifswald geborenen Schriftstellerin.
Die ukrainische Stadt Charkiw ist zum Inbegriff eines erbarmungslosen Kriegs geworden, den Russland gegen die Ukraine führt, mit ständigen Beschüssen, die ein Leben auch in den Untergeschossen, in den U-Bahn-Schächten und ein Leben eben mit den zerstörten Baumassen erfordert. Es sind ja teilweise auch prächtige Bauten, die nicht mehr stehen. Ausgerechnet jetzt ist ein Architekturführer Charkiw erschienen in einem deutschen Verlag, der immer wieder Architekturführer von auch verstörenden Städten veröffentlicht. Selbst Pyongyang stand da schon mal vor vielen Jahren auf der Liste und auch andere ukrainische Städte. Philipp Meuser ist der Verleger. Herzlich willkommen im Studio.
Frau Schwarz, schönen guten Tag.
Warum haben Sie denn in Ihrem Verlag Dom Publishers jetzt diesen Architekturführer Charkiw veröffentlicht? Ist es ein Führer dessen, was mal war?
Also der Architekturführer Charkiw ist ein Langzeitprojekt, muss ich schon fast sagen. Ich habe mit der Autorin bereits 2013 dieses Buch vereinbart. Dann kam die Krim-Annexion, dann haben wir das liegen lassen, dann kam Corona, dann kam der Krieg und wir haben das wieder auf Eis gelegt, weil wir dann gesagt haben, was machen wir eigentlich mit diesem Architekturführer und mussten uns erstmal selber sammeln. Die Autorin ist nach Paris und dann nach London geflohen mit ihrer Tochter. Und wir konnten dann trotzdem jetzt dieses Jahr, also 2025, dieses Buch endlich herausgeben.
Jewgenia Kubkina heißt sie, die Autorin. Sie ist Architektin und sie hat wohl früher auch Architekturführungen in Charkiw gemacht.
Jewgenia Kubkina ist eine der renommiertesten Architekturhistorikerinnen der jungen Generation. Sie ist jetzt 40 geworden in diesem Jahr und sie setzt sich sehr kritisch mit ihrer Stadt auseinander, mit ihrer Liebe, wie sie so schön sagt. Sie ist dort geboren, groß geworden und dieser Architekturführer ist einer der persönlichsten Architekturführer, die wir überhaupt gemacht haben. Sie hat eine Auswahl von 77 Bauten getroffen. Würde man jetzt erstmal sagen, bei dem Reichtum der Stadt an Architektur sehr, sehr wenige Gebäude. Und sie hat diese Gebäude sehr emotional und sehr persönlich auch ausgesucht oder auch beschrieben. Und wir haben dann immer wieder auch miteinander gerungen, was machen wir eigentlich jetzt mit der Situation des Krieges? Zeigen wir zerstörte Gebäude? Und für sie war es ganz, ganz wichtig, dass wir diese Schönheit der Stadt zeigen. Und wir haben nur vorne in dem Architekturführer einen Essay von einem ukrainischen Architekturfotografen. Der hat dort eine Auswahl getroffen von 10 Zerstörungsbildern. Und ansonsten ist dieser Führer, wenn man so durchblättert und sich nur die Bilder anschaut, würde man gar nicht meinen, dass dort Krieg herrscht. Man sieht es dann nur daran, dass wir bei den Gebäuden, die zerstört oder beschädigt worden sind, eben auch eine Ergänzung noch vorgenommen haben, wann das war, was das für eine Waffe war und welche Zerstörungen oder Beschädigungen dann auch dann dort eingetroffen sind.
Und liegt das jetzt daran, dass Sie beschädigte Gebäude eher weniger zeigen, beziehungsweise in einem unzerstörten Zustand, oder dass tatsächlich die spannenden Gebäude in der Stadt bislang unbeschädigt blieben?
Ja, es ist dann schon erschreckend, wie viele Gebäude wir eben dann auch gelb markiert haben oder den Text gelb markiert haben von den Gebäuden, die zerstört oder beschädigt worden sind. Aber viele Beschädigungen sieht man ja gar nicht. Und diese Zerstörung der Stadt, die beschränkt sich ja nicht nur auf die Gebäude, sondern es ist wirklich eine mentale Zerstörung. Es sind ja viele, viele Menschen sind ja geflohen. Wenn man durch die Stadt fährt oder läuft, es ist fast gespenstig ruhig. Es ist leer. Es gibt auch dieses Phänomen, dass man zum Beispiel in der U-Bahn gratis fahren kann. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass die U-Bahn ein Bunker ist oder ein Schutzraum ist. Also es sind so ganz viele Dinge, die so abnormal sind. Und das macht es so ganz, ganz fast unheimlich in dieser Stadt, obwohl die Schönheit der Stadt an vielen, vielen Stellen noch unverändert ist.
Und was macht diese Schönheit der Stadt oder ich sag mal, was macht die Stadt architektonisch interessant?
Also Charkiw ist eine Stadt, die hat zwei Zentren. Sie hat ein Zentrum so aus dem späten 19. Jahrhundert, als die Stadt Teil des Russischen Reiches war. Das darf man ja auch nicht verschweigen. Und es hat eben auch ein neues Zentrum, was in den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts errichtet worden ist, also so knapp vor 100 Jahren. Charkiw war im Grunde eine der Hauptstädte des Konstruktivismus. Wir sprechen ja immer vom russischen Konstruktivismus, aber in der Ostukraine war der Konstruktivismus mindestens genauso bedeutend, wie das in Moskau oder in Leningrad war. Mhm. Vielleicht kann ich ganz kurz diese Anekdote erzählen. Charkiw ist im Zweiten Weltkrieg zweimal von der Wehrmacht sozusagen überrannt worden, dann befreit worden und wieder überrannt worden von der Wehrmacht. Die ersten Soldaten, die dann in Charkiw waren, die deutschen Soldaten, haben dann berichtet nach Deutschland, dass sie ganz überrascht sind, dort würden Hochhäuser stehen. Und in der Tat war es so, dass in Charkiw, das sogenannte Derschbrom-Gebäude, war eins der ersten Hochhäuser in der Sowjetunion. Also Charkiw war zu dieser Zeit eine ganz, ganz moderne und fortschrittliche Stadt.
Jetzt sind Sie ja vor kurzem erst, ich glaube vor einer Woche, aus der Ukraine zurückgekommen. Nicht aus Charkiw, sondern aus einer anderen Region, weil Sie dort nämlich als Architekt auch den Wiederaufbau von zwei Häusern begleiten. Wo ist das und wie, in welchem Zustand sind die und warum machen Sie das?
Also als Architekt bin ich tätig in Kryvyi Rih, das ist im Süden der Ukraine, auf halber Strecke zwischen Dnipro und Odessa. Man muss sich das einfach mal auf der Landkarte anschauen. Es ist wirklich in dem Teil der Ukraine, wo sie wirklich kilometerlang, Dutzende von Kilometern durch Kornfelder fahren, wo sie durch wunderschöne Sonnenblumenlandschaften fahren. Wunderschön, sehr stark landwirtschaftlich geprägt, aber eben auch geprägt davon, von einem Steppenklima. Und der Dnepr läuft ja auch durch die Südukraine. Und als der Staudamm da vor 2 Jahren gesprengt wurde oder zerstört wurde, hat es also unheimliche Auswirkungen gehabt für die ganze Landwirtschaft in der ganzen Region. Es gibt wirklich große Probleme mit der Wasserversorgung, aber eben auch, weil diese Region oder Kryvyi Rih etwa 80 Kilometer von der Frontlinie oder von der Kontaktlinie, wie das so schön heißt, entfernt ist, gibt es dort immer wieder massive Raketenangriffe, Drohnenangriffe. Das ist auch politisch motiviert, weil Kryvyi Rih ist die Heimatstadt von Volodymyr Zelensky, sodass es eine ganz große Bedeutung auch hat für die Russen, das auch anzugreifen, diese Stadt. Dort sind wir dabei, im Rahmen von 2 Pilotprojekten für die GIZ einen Wiederaufbau bzw. eine sogenannte Rehabilitierung vorzunehmen. Und Rehabilitierung, das muss man vielleicht immer ein bisschen erklären, das ist ein Begriff, wo wir die Wetterschale, also die Fassade wiederherstellen, das konstruktive System wird wiederhergestellt. Wir versuchen all das wiederherzustellen, damit die Menschen dort wieder einziehen können.
Das heißt, es geht wirklich um das Dach, das schützende Dach über dem Kopf und nicht um ein Bauwerk, was schützenswert ist aufgrund seiner architektonischen Bedeutung.
Ja, es geht da um 2 Plattenbauten vom Serientyp 94. Das ist ein Serientyp, der in der Ukraine sehr verbreitet ist. Wir arbeiten jetzt seit einem Dreivierteljahr an diesem Projekt. Der Serientyp an sich ist gar nicht so ausschlaggebend, sondern ausschlaggebend ist wirklich die Konstruktionsart. Also ist es Plattenbau, ist es Ziegelbau oder ist es ein Stahlsklettbau?
Mhm. Und macht das Sinn, quasi während eines Krieges schon mit dem Wiederaufbau zu beginnen?
Ja, da stellen Sie mir nicht zum ersten Mal eine solche Frage. Ich kann dazu nur sagen, es ist A, ganz, ganz wichtig, psychologisch. Aber man muss den Menschen ja auch eine Hoffnung machen. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Baukonstruktiv ist es gar nicht so die große Herausforderung, sondern wir haben eher die Herausforderung, wir arbeiten ja mit deutschem Geld, das heißt deutsches Steuergeld, was dort von der GIZ auch investiert wird im Rahmen der Übergangshilfe. Und da muss natürlich ganz genau aufgepasst werden, wie wird dieses Geld verbaut oder wie wird es auch genutzt. Das fängt an mit Korruptionsabwehr und geht dann aber auch so weit, dass wir natürlich auch aufpassen müssen, dass wir jetzt nicht mit deutschem Steuergeld Privatleuten die Wohnung sanieren. Und aber auf der anderen Seite haben wir aber auch juristische Probleme oder auch kommen wir an Grenzen, wenn es darum geht, wie bauen wir wieder auf oder wie recyceln wir? Wie wollen wir zum Beispiel Bauschutt recyceln? Das ist in der Ukraine grundsätzlich alles möglich, aber dann in der praktischen Umsetzung gibt es dann doch wenig Erfahrung, sodass wir eben auch da so eine Art Know-how-Transfer auch bewerkstelligen müssen.
Der Verleger und Architekt Philipp Meuser über den frisch erschienenen Architekturführer Kharkiv und den Wiederaufbau von zerstörten Wohnhäusern. Vielen Dank.
Gerne.
Und jetzt kommen wir zu einer Nebensache, zumindest zu einem Ding, das meistens als Nebensache gehandelt wird, den Bilderrahmen. Natürlich gab und gibt es da Moden, vom prunkvoll geschnitzten Goldrahmen für das Ölgemälde bis zur glaslos gerahmten Fotografie mit Schattenfuge. Aber wie auch immer die Wahl ausfiel oder ausfällt in der Kunstgeschichte, welchen Bilderrahmen nämlich die Künstler ursprünglich für ihre Werke vorgesehen haben. Die alte Pinakothek in München zeigt einige ihrer italienischen Renaissance-Werke mit genau diesem Fokus. Welche Rahmen waren die ursprünglichen und warum muss man heute häufig Kompromisse eingehen? Tobi Krone ist mit dem Sammlungsleiter durch diese kleine Zusatzausstellung gegangen.
Ein bisschen ernüchternd ist das ja schon. Da steht man vor diesem Renaissance-Bild der heiligen Familie von Raphael, gefasst in diesem gut gealterten Rahmen, der Elemente eines Tempels beinhaltet, inklusive säulenartigen Pilastern mit kunstvoll herausgeschnitzten Schnörkelkapitellen, um dann zu erfahren, dass dieser Rahmen mit seinem etwas abgeschliffenen Gold und seiner ehrwürdigen Patina eines der neuesten Stücke der Sammlung ist. Der Sammlungsleiter für italienische Malerei, Andreas Schumacher.
Der sieht alt aus, ist es nicht.
Dieser Bilderrahmen wurde erst vor wenigen Jahren in der Münchner Rahmenwerkstatt Pfefferle geschnitzt, vergoldet und weiter bearbeitet.
Für einen Schreiner und einen Vergolder, die liefern uns den Rahmen dann ab und denen fällt es natürlich schwer, mit dem Hammer und weiterem Werkzeug wieder auf den gerade schön vergoldeten Rahmen einzuschlagen. Also es passiert tatsächlich so. Wir haben den aber in mehreren Schritten nochmal nachpatiniert, weil der uns eben immer noch zu Gold strahlte.
Die Einzelschritte sind fotografisch auf einer Stele abgebildet.
Ein guter Rahmen unterstützt das Gemälde eben und tritt eben eigentlich bestenfalls dann wieder zurück. Also wenn er zu laut wird, wenn er sich selbst zu wichtig nimmt, dann ist der Rahmen falsch für das Bild.
Und trotzdem, der Bilderrahmen für den Raphael mit seinem wuchtigen Architrav, also dem Dachbalken, er dürfte schwer wiegen. Man spricht in der Kunstgeschichte von Architekturrahmen. Damals im frühen 16. Jahrhundert war so etwas zeitgemäß. Die reiche Familie Canigiani hatte sich das Andachtsbild für den Haustabernakel, also den Schrein für die geweihten Hostien, anfertigen lassen. Raphaels Gemälde dürfte damit in der Architektur selbst eingebaut gewesen sein.
Es macht es größer, weil wir natürlich oben dieses große Gebälk haben. Es gibt ihm auch unten Halt durch die Basis, auf der dann die seitlichen Pilaster gründen. Das Bild bekommt dadurch natürlich auch im wahrsten Sinne des Wortes einen kostbaren, einen Rahmen, der es heraushebt.
Und doch, sagt Andreas Schumacher, alle, die mit der Epoche vertraut sind, dürften sofort erkennen, dass es sich bei diesem neuen, alten Rahmen um einen Kompromiss handelt. Denn bei aller Wuchtigkeit, die die komplexe Komposition aus den Figuren unter einem Himmel mit Engeln unterstreicht, diese heilige Familie sollte nicht die Madonnen Raphaels links und rechts von dem Gemälde übertrumpfen. Etwas too much, das könnte man über den kantigen, reich verzierten Goldrahmen von Leonardo da Vincis Maria mit der Nelke auch sagen.
Ein Handicap dieses Frühwerks von Leonardo ist, dass er dieses Bild vollgepackt hat mit all dem, was er so an Kunstfertigkeit unter Beweis stellen wollte und manchmal so ein bisschen die Konzentration auf das Wesentliche fehlt. Und je länger ich da hinschaue, denke ich, der Rahmen unterstreicht das eigentlich nochmal, dass schon in dem Bild eigentlich ein bisschen zu viel los ist.
Übrigens, dass Goldrahmen nicht Goldrahmen ist, das zeigen ein paar Bilder weiter. Pietro Perugino's Vision des heiligen Bernhard und Giovanni Bellinis Maria mit Kind in einer Landschaft. Ein mittleres Format. Für letzteres fand sich ein historischer Rahmen im hauseigenen Rahmenarchiv. ein schlicht geformter sogenannter Plattenrahmen mit punzierter, also zu Ornamenten geprägter Vergoldung.
Und dieses Bild hatte zwar einen nicht uninteressanten Rahmen, weil er für ein großes Herrenhaus in London geschaffen war, wo dieses Werk lange Zeit präsentiert wurde. Er passte aber hier in diesem Saal nicht. Und das ist auch ein Unterschied, ob Sie jetzt ein Werk in einem Privathaus oder in einer solchen Galerie wie hier auf roter Seide und so weiter präsentieren.
So richtig weiß man selten, wie genau die ursprünglichen Rahmen ausgesehen haben, denn schon aus Gewichtsgründen verzichtete man bei der Reise über die Alpen auf die schweren Rahmen. Bei einem der Stars der alten Pinakothek, der großformatigen Beweinung Christi von Botticelli, auf der die trauernde Maria dramatisch in sich zusammensackt und Christi Leichnam schier aus dem Bild herauszufallen scheint, da hat das Museum nachgeforscht.
Es gibt eine Rekonstruktionszeichnung von uns, wo wir den Hochaltar von San Paolino in Florenz rekonstruiert haben, eben mit einer Zeichnung, die zeigt, wie dieses Bild von Botticelli, die Beweinung Christi, in einem massiven Architekturrahmen auf dem Hochaltar dieser Kirche aufgestellt war.
Die Pinakothek eröffnet den BesucherInnen mit dieser kleinen Intervention einen spannenden Blick, sprichwörtlich hinter die Kulissen der Kunstgeschichte. Die Moden der Bilderrahmen, in die ein Gemälde gekleidet wurde, sie erzählen auch viel über Besitzerwechsel, die Provenienz eines Gemäldes und teilweise auch die Geschichte eines Museums, das immer dem Zeitgeist unterworfen war und leider auch, wie in München, Krieg und Bombardierung. Die Gemälde waren damals in Sicherheit gebracht worden. Die Rahmen verbrannten nach einem Bombeneinschlag.
All Eyes On, eine Ausstellung über Bilderrahmen in der alten Pinakothek, zu sehen bis zum 11. Januar 2026. Und wir kommen zur Kulturpresseschau hier bei Fazit. Gregor Sander hat die Feuilletons von morgen Mittwoch gelesen.
Es ist aus, schreit die Taz einem Streamingdienst entgegen und begründet das so. Spotify bezahlt KünstlerInnen schlecht, veröffentlicht KI-Musik und der CEO investiert in ein Rüstungs-Startup. So schwer es ihr auch fällt, unsere Autorin macht jetzt Schluss. Anne-Kathrin Leclerc heißt die Schlussmacherin, die jetzt mit unbekannten, aber fairen Streamingdiensten wie Tidal oder Deezer eine Liaison eingehen will, auch wenn sie weiß, dass das den ehemaligen geliebten Spotify gar nicht treffen wird. Selbst Taylor Swift konnte dir 2014 nicht dauerhaft wehtun, obwohl sie sich für 3 Jahre von dir trennte. Also vielleicht schmerzt es dich nicht, wenn wir gehen, aber ich möchte mich wieder unabhängiger machen. Vielleicht verpassen wir ja aber gar nicht so viel, wenn wir mit dem Musikhören ganz aufhören. Denn in der Tageszeitung Die Welt klagt Jens Ulrich Eckhart: Revivals, Remixe, Reunions. Das Alte übt einen ungemeinen Sog auf uns aus. Die westliche Kultur in den 2020ern ist ein Spiegelbild unserer erschöpften Gesellschaft. Der Weltkritiker bebildert das mit den folgenden Beispielen. Madonna bringt ein Remix-Album ihrer Hits aus den 90ern raus. Iggy Pop kehrt mit 78 Jahren auf die Bühne zurück. Bruce Springsteen veröffentlicht mit Tracks 2 ein 7 Alben umfassendes Monumentalwerk. Oasis auf Reunion-Tour. Und auch Coldplay klimpert sich wieder durch die Welt. Das klingt tatsächlich alles andere als neu, aber vielleicht sind die jüngeren Musikerinnen und Musiker auch in Problemen gefangen, die ein Angehörtwerden tatsächlich unmöglich machen, wie wir in der Süddeutschen Zeitung lernen. Die 31-jährige US-Amerikanerin Fletcher war bisher eine Ikone des queeren Pops, erklärt Monika Rathmann, und nun das. Auf Boy, der ersten sicher nicht ganz zufällig gewählten Single des neuen Albums, beichtet sie, sie sei jetzt mit einem Mann zusammen, nach vielen Jahren mit Frauen. I kissed a boy and I know it's not what you wanted to hear. Im selben Song thematisiert Fletcher die Angst vor ihren enttäuschten Fans und die reagieren wie erwartet. Als queere Frau nach langer Zeit wieder einen Mann zu daten, das sei weder einschüchternd noch mutig. So zumindest lesen sich die Kommentarspalten unter Musikvideo und Ankündigungen auf Fletchers sozialen Profilen. Auf TikTok beginnt also bereits kurz nach der Veröffentlichung eine Debatte. So einen Song im Pride Month, dem Monat der queeren Community, zu veröffentlichen, sei geschmacklos. Mann bzw. Frau darf also immer noch nicht lieben, wen sie will und einfach darüber singen, fragen wir uns verwirrt und hoffen einfach, dass Maike Fessmann ein paar Zeilen weiter in der SZ vielleicht recht mit folgender Aussage hat: Der Ohrwurm des Sommers ist ein Gedicht. Gemeint ist die kanadische Lyrikerin Eva H.D., deren Gedichtband »Wenn alle deine Freunde vom Felsen springen« jetzt zweisprachig bei Hansa erscheint. Wer Antennen für Stimmen und Stimmungen hat, für das Verblüffende und Ambivalente, der wird sich von diesen Gedichten angesprochen fühlen, verspricht die SZ-Kritikerin. Es gibt Gedichte, deren Erotik in der Schwebe bleibt, etwa »Die Jungs in der Pizzeria«, dessen Form von der lautlichen Ähnlichkeit der Wörter »Doughty«, »Tapfer« und »Dough«, »Teig« zusammengehalten wird. Ein Gedicht, das einem jederzeit wieder einfallen wird, wenn man junge Kellner sieht, deren gereizte Haut unterm Kragen erkennen lässt, dass sie lieber keine Hemden tragen würden. Bleibt uns hier am Ende nur noch die große Begeisterung aller Feuilletons mit dem diesjährigen Träger des Friedenspreises des deutschen Buchhandels, Karl Schlögel, zu vermelden. Ein Warner und Aufklärer sei der Historiker, titelt die Frankfurter Rundschau. Und Andreas Platthaus setzt in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hinzu, der 77-Jährige ist eine hervorragende Wahl. Seine Expertise für osteuropäische, speziell russische Geschichte des 20. Jahrhunderts ist unerreicht.
Das war die Kulturpresseschau von Gregor Sander und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören und eine gute Nacht.